Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute am Mikro wieder einmal Holger Guck zu unserem monatlichen Coach Roundtable. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Holger. Also, willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann und in der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal zu unserem traditionellen Coach Roundtable, der auch hier im Januar gesendet wird. Holger Guck, ich grüße dich. Guten Morgen am Montag, Holger.
Guten Morgen zusammen. Montagmorgen um 9 haben wir nichts Besseres vor, als einen Podcast aufzunehmen, wir zwei.
Ja, aber warum machen wir es? Weil wir es können und weil wir es wollen. Ja.
Richtig, so sieht's aus.
Ja, ganz genau. Ja, Holger, wir haben nun unseren Weihnachtsspecial hinter uns gebracht und jetzt sind wir im neuen Jahr mitten angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nach wie vor das Gefühl, auch im 56. Lebensjahr, dass der Januar der längste Monat des Jahres irgendwie ist. Gefühlt doppelt so lang wie alle anderen, oder?
Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, ja. Also er ist ja von den Tagen her auch schon lang, wenn man jetzt einen Februar dagegen legt. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist irgendwie, aber da ist halt auch noch, da kommt halt immer auch noch ein bisschen was dazu, was in einem normalen Monat nicht so ist, gell? Sei es, diese ganze Jahresumstellung bringt halt immer ein kleines bisschen was mit. Also ja, kann ich nachvollziehen.
Ja. Also ich merk das eben auch irgendwie, dass ich so gucke und denke mir, wow, heute ist der 22. Ja. Und ist immer noch. Aber es ist auf der anderen Seite auch ganz gut, wenn noch ein bisschen Zeit ist für verschiedene Dinge. Ja, lass uns mal zuallererst ins Coaching-Thema reinspringen. Das Wettkampf-Frühjahr wirft ja seine Schatten voraus und wie sieht's bei dir aus? Mit wie viel Athletinnen und Athleten wirst du denn ins Frühjahr gehen und vor allen Dingen, welche Wettkämpfe werdet ihr machen?
Ja, bei mir ist das Frühjahr tatsächlich, was jetzt Wettkampfcoachings angeht, sehr, sehr ruhig. Ich werde eine Wettkampfpause einlegen, so wie es aussieht. Es sei denn, da passiert noch irgendwas. Also es wird schon ein, zwei Starter geben. Aber es werden wirklich ganz, ganz wenige sein. Und das ist bei mir aber der Tatsache geschuldet, dass ich aus anderen Bereichen momentan so viele andere Coachings bei mir habe. Und ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja nur einen begrenzten Kader an Leuten und ich bin einfach mit Coachings belegt, die ein anderes Thema haben wie Wettkampf. Da dreht sich jetzt immer mehr um Gesundheit, tatsächlich auch Gesundheitsoptimierung. Irgendwelche Leute, die teilweise Frauen mit PCOS-Symptomatik, dann Verdauungsthemen, dann irgendwelche Geschichten, wo Verletzungs, nicht Prävention, aber akute Verletzungsunterstützung über einen bestimmten Zeitraum Thema ist und so weiter und so fort. Und da ist gerade anscheinend großer Bedarf. Und das füllt mich wirklich komplett aus. Ich habe sehr viele Mädels, die überhaupt keine Wettkampfambition haben, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen, einfach nur für sich abnehmen wollen, die in diesem Athleten-Game überhaupt gar nicht so drin sind. Das ist auch ganz sympathisch, sowas einfach mal zu machen. Und ich habe tatsächlich auch viele Athleten in Betreuung, wie zum Beispiel so einen Personal Trainer aus München, die einfach jetzt auch erstmal eine Wettkampfpause machen und für den Frühjahr erstmal nichts geplant haben, weil man bestimmte Aufbauziele forciert und ne, sich da noch ein bisschen verbessern will. Da zählen einige aus der Master Elite mit rein in diesen Kader. Und ja, so gestaltet sich das. Also ich werde vielleicht sogar den ein oder anderen Wettkampf, wenn ich Lust habe, privat besuchen, ohne eine Aufgabe als Coach zu haben. Und das wird auch mal ganz entspannt.
Das habe ich mir übrigens für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich mal rein privat zu einem Wettkampf zum Zugucken fahre.
Das wird nichts, Olaf.
Ja, ich glaube auch nicht. Wobei, Holger, eine Chance gibt's. Hier ist Ende März in München von der NPC dieser Invictus Cup, das letztes Jahr die Atombody war.
Ah ja.
Das wäre noch eine Option, weil da werde ich nämlich definitiv keine Athleten haben.
Mhm.
Ja. Und wer es jetzt vielleicht nicht sofort gespannt hat, aber der Personal Trainer aus München, der eine Wettkampfpause macht, bin ich. Ja. Ja,
Ich denke, das haben die meisten, das haben die
das haben die
meisten
meisten gemerkt. Ja.
hoffentlich kapiert.
Ja. Und die Wettkampfpause, klar, einmal wegen Aufbauziel und ich möchte jetzt die Gelegenheit hier an der Stelle auch mit dir nutzen, um es mal etwas klarer anzusprechen, wenn das auch jetzt erstmal nicht so viel Raum einnehmen soll. Die Wettkampfpause war sowieso klar, dass es die geben wird. Das haben wir letztes Jahr entschieden. Nach der Weltmeisterschaft, dass wirklich mal bis zum nächsten Wettkampf ein Jahr Ruhe sein wird. Also wirklich Ruhe auch und nicht innerhalb dieses Jahres der nächste Wettkampf ist. Das bedeutet, es ist Minimum von Juni 23 bis Juni 24 Ruhe, was Wettkämpfe angeht. Zusätzlich, sage ich mal, wurde diese Sache notwendig dann aufgrund der Diagnose. Wir sprechen es jetzt hier einmal ganz klar aus. Wir hatten es einmal auch angedeutet. Es ist also so, dass bei mir malignes Melanom, schwarzer Hautkrebs, um es mal deutlich zu sagen, festgestellt wurde, der dann wenig später auf die Lymphknoten gestreut hat und ich mich hier immer wieder verschiedenen Behandlungen unterziehen muss, die ganze Bandbreite erfordern, wie Chemo, eine milde Form, aber kann ich auch jetzt beruhigend mal für alle sagen. Und auch Bestrahlung und hinzu kommt noch die Einnahme von üblicherweise Immunsuppressiva in so einer Phase und natürlich auch Entfernung betroffener Lymphknoten, wo es akut ist. Und da lässt sich jetzt einfach auch an eine Wettkampfvorbereitung nicht denken. Nichtsdestotrotz bin ich im Aufbau. Bisher denke ich, wir kriegen das auch ziemlich gut hin mit der Unterstützung von Holger und sehr aufgeschlossenen Ärzten. Haben wir hier auch einiges über die Supplementierung abfangen können. Und jetzt muss man einfach diese vollständige Genesung abwarten. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir zu dem Thema auch, weil es hier um Krebsprävention dann mal gehen soll, eine komplette Folge solo nur zu diesem Thema machen werden, der Holger und ich,
Ja,
ne?
das muss man machen. Das muss man machen. Also, so schlimm diese Sache ist, und insbesondere so schlimm die Sache logischerweise für dich ist, aber du wirst das durchstehen. Wir werden das durchstehen. Und also, man muss ja immer was Positives aus allen Sachen ziehen. Und diese Erfahrungswerte, die wir da jetzt rausziehen, gerade in Sachen auch mit präventivem Charakter, wie man sowas meistern kann, wenn man eine bestimmte Konstitution mitbringt, einen bestimmten Background mitbringt oder das halt ganz einfach nicht mitbringt, das ist ja unfassbar. Also die Folge, die wir da machen werden, zu gegebener Zeit, die wird richtig spannend. Krebs ist ein Thema für jeden. Präventiv in jedem Falle, auf jeden Fall. Hoffentlich nicht für jeden, der jetzt sich damit wirklich dann am Ende auch akut damit befassen muss, aber präventiv ist es ein Thema für jeden und ja, komplett spannend und ist die positive Sache, die ich da mit rausziehe, dass wir wirklich da echt wieder sehr, sehr viel lernen und mitnehmen können und auch diese ganze Zusammenarbeit hier mit diesem Ärzteteam und auch wie es dem Olaf dann geht und wie er das meistert und also wow, muss ich noch sagen und auch Respekt, ja Olaf, schon mal an dich. Ich kann mich da logischerweise nicht reinversetzen, aber ich kann mir das in groben Zügen vorstellen und du wuppst das weg. Und kriegst das auch vom Mindset her geregelt. Und das verdient schon allerhöchste Anerkennung, muss ich dir schon auch mal sagen.
Danke ich dir. Ja, ich danke dir. Wie gesagt, wir kommen da zu gegebener Zeit sehr ausführlich drauf zurück, auch wenn wir da mal alle Daten gesammelt haben und ein bisschen Abstand da ist. Aber was ich definitiv sagen kann, ich trainiere und ich hatte es in einem Beitrag im Feed, jetzt habe ich ein Wort für den Sturm. Instagram-Account.
Instagram,
Die wichtigste Sache überhaupt im Instagram-Account auch
ja.
gesagt. Keine Sorge, das war es noch nicht. Also die treue Anhänger sind sowieso und alle anderen, die jetzt denken, dass ich weg vom Fenster bin, nee, bin ich nicht. Ich werde nochmal zurückkommen und auf alle Fälle nochmal auf der Bühne sein. Wir haben ein großes Ziel. Aber da kommen wir dann dazu, wenn das mit dieser Episode soweit ist. Bei mir ist es so, ich habe auch in diesem Jahr wieder jede Menge, der Holger weiß, ich mag den Begriff nicht ganz so gerne, Lifestyle-Klientinnen und Klienten angenommen. Ich mag ihn deshalb nicht, weil das ist für mich auch schon mittlerweile so eine fancy Bezeichnung geworden, weil Lifestyle, das ist genauso dehnbar wie der Begriff Mindset. Ja. Und ich sage da immer einfach Personal Trainingskunden. Und das sind eine ganze Menge, die jetzt auch zum Januar reingekommen sind, aber auch ein paar mehr Athleten. Frühjahr kann ich sagen, der Frühjahrsplan, der steht relativ fest. Das ist bei uns der 13.04. mit der International Newcomer Championship der GNBF. Dann wird der zweite Wettkampf sein. Am 27.04. die PCA Newcomer in London. Das ist mal ein Ausflug in einen anderen Verband, den ich schon kenne. Die Athleten noch nicht. Dann ist eine Woche später der 3./4. Mai die internationale deutsche Meisterschaft der GmbF. Dann haben wir 4 Wochen Pause, die werden wir auch nutzen, um Anpassungen vorzunehmen. Gegebenenfalls wird der eine oder andere auf einen kleineren Wettkampf dann fahren. Und da wird dann am 8.6. sich das Team teilen. Da wird ein Teil wird zur National All-Stars nach Ungarn fliegen. Haben wir auch mal einen anderen Teamvorstand, der das managen wird. Und ich werde mit einem anderen Teil nach Telford zur PCA wiederum fliegen und da ist der PCA Natural getestete Wettkampf. Und dann kommt der Saisonhöhepunkt fürs Frühjahr. Das ist der 15., 16., 6. Und das ist dann die World Championship in Voorhoizen in den Niederlanden. Ja, und das ist so unser Wettkampfprogramm und wenn sich jetzt nichts ändert, werden wir immer antreten, somit zwischen jeweils 7 bis dann am Ende werden es dann 13 Athleten sein. Aber ich habe hier Helfer mit dabei und ich werde das mir gut auch von der Kraft her einteilen.
Ja, das klingt auf jeden Fall wieder ordentlich, ne?
Ja, wobei es sich hier ein bisschen so aufteilt. Also wir haben auch viele Bikini-Athletinnen dabei, aber sind auch welche aus anderen Klassen. Wir haben auch die Figure mit dabei. Ja. Und haben auch die Women's Physik mit am Start und Männer Bodybuilding ist dabei. Ja.
Sehr schön.
Ja, und das ist also schon auch ein bisschen breiter gestreut und da freuen wir uns auch alle schon drauf. Und ja, genau. Und
Ja, gut.
wie der Herbst, dann wird, da denken wir drüber nach, wenn die Frühjahrssaison rum ist. Ja.
Das, so sieht's aus. Eins nach dem
Ja,
anderen.
das würde ich auch sagen. Und der Januar ist ja immer der Startmonat für die guten Vorsätze. Das haben wir beide ja jetzt dann auch immer erlebt, wenn sich die Leute melden. Und ich sage immer einfach machen und laufen lassen. Ja, das ist der beste Weg, den man hier eingehen kann. Holger, zu wichtigen Thema. Was gibt's aktuell Neues bei HBN, bei Human-Based Nutrition?
Ja, also wir sind ja auch da ist jetzt das neue Jahr. Bei der Supplementplanung macht man ja auch immer so Quartalsplanungen, in welchem Quartal man welche Neuheiten rausbringen möchte, welche Erweiterungen rausbringen möchte und so weiter. Und da ist es jetzt auch so, dass wir jetzt in ein neues Quartal rutschen und für das neue Quartal natürlich was ansteht. Teilweise wurde das bei Instagram vom Team schon geteasert. Was man sicher sagen kann, es wird ein Monoprodukt mit Kurkumin geben. Kurkumin ist aus meiner Sicht eine der potentesten, interessantesten Substanzen überhaupt mit Ästen in ganz viele Wirkbereiche, sei es die Gelenkgesundheit, sei es die Entzündungssteuerung, sei es die Hautgesundheit, sei es die Gesundheit des Verdauungstraktes und. Also da gibt es zum einen unfassbar viel Literatur und zum anderen auch sehr, sehr viele Einsatzgebiete, potenzielle Einsatzgebiete für Nutzer von so einem Produkt. Ich habe das Kurkumin bis dato lediglich in einem einzigen HBN-Produkt drinnen, und das ist der Post-Workout-Komplex. Einerseits, weil der Post-Workout-Komplex schon ein Produkt der ersten Stunde ist und ich das da einfach schon mit drin haben wollte. Zum anderen wollte ich mir das Kurkumin aber eigentlich immer für ein Monoprodukt aufsparen. Man hätte das ins Joint Care super rein kombinieren können, man hätte sich das überlegen können, in den Bacillus Drink rein zu kombinieren und so weiter und so fort. Aber ich wollte das immer Mono haben, weil das einfach wegen des großen Spektrums einfach ein Produkt ist, das man aus meiner Sicht Mono und immer dann der Anforderung entsprechend dann auch einnehmen sollte. Und wer sich mit Kurkumin auseinandergesetzt hat schon mal, der wird wissen, dass es da viele Angebote schon gibt. Da gibt es auch aber extrem viel Halbwissen da draußen. Ihr kennt ja vielleicht auch dieses goldene Milchgetränk und diese ganzen Geschichten auf der Basis von Kurkuma. Diese ganzen Sachen, die werden ja gesundheitlich in den höchsten Tönen gelobt, was in der Theorie auch stimmt, aber in der Praxis halt ganz einfach nicht funktioniert. Kurkumin hat in erster Linie neben den positiven Effekten ein Bioverfügbarkeitsproblem in seiner Ursprungsform, sage ich mal. Und darum gibt es eine große Bandbreite an Forschung, die sich mit der Verbesserung der Bioverfügbarkeit, also der Aufnahme und auch der dem Umgang des Körpers mit Kurkumin befasst. Und da musste ich mich in der Vorbereitung auf ein Monoprodukt schon wirklich durch extrem viele Studien durchwursteln, um am Ende dann mir eine Kurkumin-Formulierung rauszusuchen, für die wir uns dann bei HBN Supplements entscheiden werden oder jetzt entschieden haben. Und das wird ein Produkt sein, das in Asien und in den USA schon in den vergangenen Jahren tatsächlich sogar Supplement Awards gewonnen hat aufgrund der positiven Eigenschaften, und wird eine Formulierung sein, wo wir Kurkumin mit Fenugreek, also Boxhornklee, kombiniert bekommen. Da werde ich alles noch erklären. Auf jeden Fall ein Produkt, wo ich sage, in meiner Praxis als Coach kann ich das super, super anwenden, und so wird das dann auch da draußen laufen, kann ich mir vorstellen. Also Kurkumin Mono wird das erste Produkt.
Kurze Zwischenfrage hier von meiner Seite. Ich sag mal, gegen dich bin ich ja der Supplement-Laie und ich weiß jetzt, weil ich es verwende, im Moment ist es mir ausgegangen, das muss ich nochmal sagen, hat eine schwere Kerbe geschlagen, Post-Workout-Komplex, da ist ja Kurkumin mit drin. Und das wäre jetzt so eine Frage, die sofort kommt von mir. Trotzdem noch mit Kurkumin ergänzen zusätzlich?
Das kommt drauf an. Wir nutzen eine bestimmte Menge Kurkumin im Post-Workout-Komplex, um damit eigentlich Post-Workout-Mechanismen positiv zu beeinflussen. Dann geht's um die Entzündungs- und auch die antioxidative Komponente und diese ganzen Geschichten. Und da ist natürlich jetzt auch, da gibt's natürlich auch einen Unterschied. Was möchte ich von Kurkumin und wie viel brauche ich davon dazu? Also, ich würde sagen, wenn du jetzt Kurkumin für dieses Post-Workout-Mechanismus-Ding haben willst, aber auch noch für was anderes, dann wirst du das wahrscheinlich zusätzlich einnehmen müssen. Aber du kannst natürlich dann, wenn du den Post-Workout-Komplex regelmäßig einnimmst, kannst du natürlich mit der Dosierung dann von der Monosupplementierung runtergehen. Das wird relativ hoch dosiert sein, mit 500 Milligramm pro Kapsel, mit 175 Milligramm von den Kurkuminoiden, also den bioaktiven Wirkstoffen, ist schon relativ hoch dosiert. Und da wirst du da halt wahrscheinlich dann vielleicht nicht zwei Kapseln brauchen oder vielleicht im akuten Fall sogar drei, sondern halt dann vielleicht nur eine. Aber man wird das sehen, wenn ich das vorstelle, wird man sehen, dass das on top jetzt wahrscheinlich schon einen zusätzlichen Nutzen hat. Das ist richtig, richtig, richtig spannend, diese Nummer mit dem Kurkumin.
Also ich finde auch immer gut, dass wie du das Ganze da auch sagst, ist auch Feedback von vielen Hörerinnen und Hörern und Usern, dass du eben sagst, jetzt eine veränderte Dosierung und nicht das Ganze nehmen, können sie auch immer sagen, um mehr zu verkaufen, nehmt jetzt das auch noch zusätzlich und das auch noch zusätzlich. Ich habe auch eine interessante Beobachtung gemacht, die ich hier in dem Kontext auch mal gerne weitergeben möchte. Wir hatten ja meine Gesamtsupplementierung im Rahmen der Krankheitsgeschichte nochmal wirklich gründlichst unter die Lupe genommen, du besser gesagt, ne? Und da warst du dann auch zu dem Schluss gekommen, dass du zum Beispiel zu mir gesagt hast, also Olaf, Magnesium müsstest du eigentlich gar nicht mehr ergänzen, nochmal zusätzlich. Und ich habe jetzt, war das, ich habe es jetzt zu Ende genommen, das Magnesium-Bisglycinat, weil ich es hatte und weil ja in verschiedenen Produkten Magnesium Verbindungen enthalten sind von HBN und merke tatsächlich, dass man es nicht braucht. Ja, es hat, die Versorgung ist ausreichend da. Auf den Muskelkater hat es auch keinen Einfluss in irgendeiner Art und Weise. Der ist auch etwas dadurch ausgebremst und da nochmal auch mein Kompliment daran dich, dass du das auch immer so sagst, wie man es braucht und nicht, wie sich's am besten verkauft.
Ja, das kann man so oder so machen tatsächlich. Aber ich glaube, dass langfristig der bessere Weg ist, das sinnvoll zu kommunizieren und nicht so zu kommunizieren, damit man, wie du sagst, am meisten verkauft. Also das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich bei jeder einzelnen Produktentwicklung. Also ein Produkt wird nie für sich, wird schon für sich entwickelt, aber ein Produkt wird auch immer unter Berücksichtigung dessen entwickelt, wie das andere Portfolio aussieht und was es für denkbare Konstellationen gibt und ob da Konstellationen dabei sind, die vielleicht dann schon in Anführungszeichen blöd werden könnten. Das wird natürlich immer schwieriger, je größer das Portfolio wird. Aber das ist immer ein Thema und wird auch fortlaufend bei HBN Supplements dazu führen, dass wir nicht wie andere Hersteller jedes Produkt, egal für welches Anwendungsgebiet, erstmal nur mit Vitaminen vollstopfen und Mineralstoffen, damit man einen Haufen Claims hat, um da irgendwelche Werbeaussagen zu treffen, sondern dass wir, wie jetzt zum Beispiel bei HBN Sleep Care, da hätten wir auch noch Magnesium reinmachen können, um da was über Schlaf sagen zu dürfen. Haben wir uns bewusst dagegen entschieden, eben genau deswegen, weil du es gesagt, was du gesagt hast. Wir haben Magnesium im Kreatin, wir haben Magnesium im Vitamin D-Präparat, wir haben Magnesium in den Elektrolyten. Und wenn ich diese Produkte, also momentan nehme ich mit Sicherheit Vitamin D, momentan werde ich, wenn ich leistungsorientiert bin, Kreatin nehmen und vielleicht die Elektrolyte brauche ich vielleicht auch noch. Und dann will ich auch noch was für den Schlaf. Dann wird das irgendwann zu viel. Und darum werden wir oder werde ich bei so spezialisierten Produkten das Thema Mikronährstoffe immer mehr rausnehmen, weil für mich ist Mikronährstoffe eine Basisaufgabe. Und das mache ich dann lieber separat und getrennt und lass dann diese Verbal Claims sausen und versuche das den Leuten irgendwie anders zu erklären. Aber ich vermeide halt dadurch ganz genau diese Fälle, die dann sagen, ja, schau mal, jetzt nehme ich Sleep Care, Vitamin D und die Elektrolyte. Und jetzt komme ich bei Magnesium dann schon in den Bereich von 2 Gramm. Ja, ist denn das noch gut? Und dann muss ich sagen, nee, also ganz, ganz seriös ausgedrückt, das ist nicht mehr gut, ne? Also das ist nicht so einfach, kann ich euch sagen. Aber das sind so die Gedankengänge, die ich da so durchmache und das ist immer wie gesagt, im Hinblick auf das gesamte Portfolio, ne? Früher hat man ja auch noch in jedes Proteinkonzentrat B-Vitamine reingeknallt, ne? Das macht man heutzutage ja auch nicht mehr.
Ja, auch weil es aus zweierlei Gründen nicht sinnvoll ist. Und der wichtigste ist es der, dass man da gar keine richtige Aufsättigung auf dem Weg kriegt, wenn die durch die Magenschranke müssen. Da kommt halt einfach nichts raus. Ja, da ist nichts effektiv, was man verwerten kann am Ende. Ne? Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ne?
Ja, genau, das ist die Sache. Was man auf jeden Fall sagen kann, Wir werden dann, wurde auch schon geteasert, wir werden uns im Bereich vegane, darf man das noch sagen, Plant-Based-Produkte noch aufstellen und werden ein HBN Plant-Based-Protein rausbringen. Das wird zum einen den Vorteil haben, dass es super geschmacklich geworden ist und insgesamt sensorisch wirklich ein tolles Protein geworden ist. Und das wird die Ausnahmestellung besitzen, dass ich das gematcht habe von der Portion her an die essentielle Aminosequenz von Whey-Protein. Ich weiß es nicht für die Leute, die sich da ein bisschen besser damit auskennen. Man sagt ja immer den pflanzlichen Proteinen nach, dass sie gegenüber Whey-Proteinen immer ein bisschen einen Nachteil haben, weil die EAA-Sequenz nicht ganz die gleiche ist und somit halt da immer ein kleiner Wirkstoffverlust eintritt im Proteinstoffwechsel. Und das habe ich ganz einfach gelöst. Ich habe geguckt, wie man ein geschmacklich hervorragendes und schon von alleine hochwertiges pflanzliches Protein bauen kann und habe dann ganz einfach die Whey-Protein-EAA-Sequenz hergenommen und habe dann das, was man dazu dann noch braucht, aus dem pflanzlichen Bereich einfach mit isolierten Aminosäuren aufgefüllt, sodass wir sagen können, dass, wie gesagt, die Portion vom HBN Plant-Based-Protein exakt die gleiche EAA-Sequenz haben wird wie Whey-Protein. Und somit würden jetzt alle Whey-Protein-Studien, die gemacht wurden zu der Effektivität auf dem Proteinstoffwechsel, auch für dieses HBN Plant-Based-Protein gelten. Ich weiß es nicht, ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Und das ist halt immer das, was HBN-Supplements halt ein bisschen so ausmacht, ne? Also ich versuche da immer ein Mainstream-Produkt mit einem kleinen funktionellen Benefit zu versehen. Und das haben wir wirklich richtig, richtig gut hinbekommen. Für pflanzliche Proteine gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe. Und das werden wir ja auch im Quartal 1, 24 wahrscheinlich noch schaffen rauszubringen.
Sehr schön, sehr schön. Es ist halt einfach auch gefragt, ne?
Ja,
Ja.
ist gefragt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt vorgemischte Proben immer noch zu Hause die ganze Zeit. Ich bin ja jemand, der mit Clearway oder so mit Whey-Protein überhaupt nicht gut zurechtkommt, weil mich das einfach vom Blutzucker her aus dem Leben kickt. Und wenn ich
Mir
das.
geht's übrigens genauso. Ja, geht mir genauso
Ja,
beim
also
Isolieren, ja.
ich kann und will das nicht trinken. Und das pflanzliche Protein, das ist wirklich, das ist mir sowas von lieber. Ich kann dir das sagen. Ich hatte dann jetzt bis dato immer das Diet-Protein genommen, aber das Diet-Protein ist halt schon ein sehr spezielles Protein mit diesem Glucomannan. Das ist halt schon ein dicker Shake, wenn man einfach mal so ein Protein trinken möchte, ohne dass man jetzt gleich 3 Stunden satt ist danach, dann ist das wirklich richtig, richtig gut, wenn man ja mit Milcheiweiß Schwierigkeiten hat, wenn man mit auch mit kleinsten Mengen Laktose noch Restbestandteile Schwierigkeiten hat, wenn man einfach ein oder wenn man sich ganz einfach pflanzlich basiert mit einem hochwertigen Protein versorgen möchte. Ne? Das wird wirklich eine tolle Sache, werde ich auch selbst benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, das ist ja immer die Frage. Und wie wichtig ein Produkt auch von der Gewöhnung ist. Ich habe das vorhin gesagt, kurz, das Post-Workout-Komplex war mir ausgegangen, weil ich zu spät bestellt hatte. Und also, dann, wenn du dir das selber bauen musst, ist das eigentlich ganz schön schwierig. Na? Und ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt solche Sachen, so Einzelkomponenten wie Kurkumin und das ist ja alles sauber aufeinander abgestimmt und Kreatin da gar nicht selber mit rein mache, noch zusätzlich, es ist ja fertig gemischt. Ich benutze es ja als Intra, einen Teil vom Post-Workout-Komplex. Und dann machst du das Ganze mit Dextrose und Whey-Protein, Diet Whey habe ich genommen, ist ein Riesenunterschied, sowohl im Geschmack als auch in der Wirkung. Das merkst du auch. Das merkst du
Ja.
auch. Und da sieht man eben auch einfach mal, wie ausgewogen die HBN-Produkte sind und dass sowas wie ein Post-Workout-Komplex, wenn man es teilt, eben halt auch gut als Intra funktioniert. Ja.
Ja, also das habe ich damals, als du das gesagt hast, habe ich direkt das verstanden. Das ist
Ja.
absolut sinnvoll, ja.
Ja, und da mir ist das ehrlich gesagt auch nicht zu süß. Ich tue da noch ein bisschen Salz mit dazu und hat es ja mal erzählt. Und natürlich unseren Feierabendtrink. Ja, also der darf da nicht fehlen. Also der, muss ich sagen, der hat mich in größten Müdigkeitsphasen auch sehr, sehr gut über den Tag gebracht, ohne dass der, weil ich es ja morgens und zum Training trinke, ohne einen Einfluss jetzt hatte,
Ja.
dass ich dann auch nachts schlafen konnte.
Ja, richtig.
Ja, Holger, dann gibt's eine Sache, die es nicht geben wird. Und da ist eine Entscheidung getroffen, ne? Das hast du mir erzählt, dass du das auch kommunizieren willst, wo es ursprünglich mal den Gedanken gab, dass man das eventuell machen würde, und das betrifft die Riegelgeschichte.
Ja, genau. Also, das will ich gar nicht so ausschweifend erklären. Long story short, wir hatten den Gedanken, einen HBN-Riegel zu machen. Das wurde auch von der Community befürwortet, dass man einen HBN-Riegel macht, und haben wir auch schon Geschmacksumfragen gemacht. Da hat man sich dann für was Nussiges, hätte man sich für was Nussiges entschieden. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie so ein HBN-Riegel denn ausschauen könnte. Wir wollten keinen Standardriegel, wir wollten keinen Pappklebe-Riegel, wir wollten jetzt keinen Lifestyle-Riegel mit einem flüssigen Kern und was weiß ich was alles. Wir wollten einfach einen soliden Riegel, mit dem man wirklich jetzt einen sinnvollen, funktionellen Snack einnehmen kann, der auch noch ein bisschen schmeckt. Und dann bin ich da mit dieser Formel an mehrere Hersteller herangetreten und hab denen das gezeigt und so weiter und so fort. Und dann ja, hat man da von vielen eine Absage bekommen, weil die das überhaupt nicht individuell machen. Das heißt, da kannst du jetzt hingehen und kannst sagen, ja, ich möchte gerne einen Riegel bei mir verkaufen und das soll HBN Supplements draufstehen. Dann machen dir die das. Dann haben die drei, vier Standardrezepte, dann klatschen die da dein Etikett drauf und dann kriegst du einen HBN Supplements Riegel, den wahrscheinlich aber schon sechs andere Hersteller auch genau gleich haben, nur dass da halt ein anderer Firmenname draufsteht. Das wollen wir nicht. Und es gab eine Firma, die sich das angeschaut hat und die gesagt hat, ja, das können wir machen. Und die hatten auch von der Vorstellung der Charge, hatten die auch eine ganz gute, ich sage mal, für uns noch in etwa machbare Vision. Und dann haben wir über die Details gesprochen und haben dann am Ende von denen ein Angebot bekommen. Ihr müsst wissen, so ein Riegel hat ein MAD von einem Jahr. Dann haben wir von denen ein Angebot bekommen, wo wir 100.000 von diesen Riegeln hätten abnehmen müssen. Und jetzt kann man mal rechnen, 100.000 durch 12. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass man von so einem Riegel von 0 auf 100 im Monat 8.333 Stück verkaufen muss. 8.333 Stück, damit man am Ende des Jahres nicht mit 30 oder 40.000 MHD-pflichtigen Riegeln dasteht, die man wegwerfen kann. Und das ist schlichtweg zu viel. Das ist für HBN Supplements zu viel. Das ist auch für die meisten anderen, ich sage jetzt mal, nicht enorm großen Labels zu viel. Und darum mussten wir aus diesem Gesichtspunkt den HBN-Riegel erstmal leider sterben lassen, das Projekt. Da waren sehr viele Arbeitsstunden drin, sehr viel Gehirnschmalz, war auch schon wirklich alles richtig toll. Wir hatten auch schon die ersten Verköstigungen gehabt und so weiter. Aber das kannst du halt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten einfach nicht bringen, ne?
Ja, es geht ja letztendlich auch darum, ob er bezahlbar ist. Nur, dass du im Portfolio einen Riegel hast, damit du sagen kannst, du hast jetzt auch einen Riegel.
Ja, genau. Also die Marge ist, das kann ich ja sagen. Die Marge ist bei so einem Riegel dann am Ende auch nicht berauschend, ne? Du hast ja bestimmte Grenzen, die jetzt der Markt hergibt, sage ich mal. Nur weil jetzt HBN draufsteht, kannst du ja für den 60 Gramm Riegel nicht 5 € verlangen, ne? Das wird dann trotzdem keiner kaufen. Also du hast bestimmte Grenzen, wo du dich da bewegen kannst. Und der Riegel ist natürlich, wenn er dann unik hergestellt ist, selbst bei 100.000 Stück, jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, boah, das ist ja eine Marge da mehrere 100%. Also das ist alles in Summe nicht so rosig, ne? Ja, das muss man mal gucken, ob man das irgendwann nochmal aufrollt. Aber da müssen wir alle gemeinsam tatsächlich mit HBN Supplements noch ein bisschen wachsen, dass wir uns auf die Brust schnallen können, im Monat 8.000 Riegel zu verkaufen von 0 auf 100.
Ja, vor allen Dingen, wenn das ja gar nicht die grundlegende Orientierung hier als, jetzt haben wir wieder diesen schönen Begriff, aber hier trifft er zu, als Healthy Lifestyle Marke ist. Ja.
Ja.
Da, also für mich persönlich gehört der Riegel nicht zwingend dazu, nur damit ich sagen kann, ich habe den jetzt auch. Also ich hätte auch kein Problem damit, andere Produkte, die es bei HBN nicht gibt, woanders zu kaufen, mache ich ja. Ja. Und deswegen werde ich aber trotzdem nicht mein Portfolio mit HBN ändern.
Das mache ich auch, ne? Also ich habe es gibt noch nicht alle Produkte, die ich selber verwende, gibt es bei HBN Supplements. Ich arbeite da zwar dran, aber das gibt es immer noch nicht, ne? Also das ist überhaupt kein Ding, ne? Das ist ganz klar.
Ja, hier haben wir auch einen guten Übergang, Holger, zu den vielen Fragen, wirklich vielen Fragen, die gestellt wurden, auch im Nachgang zu dem Podcast mit dem Martin Hahn und dir, den sollten wir auch auf jeden Fall noch mal dazu nehmen. Der hat auch eine ganze Menge an Fragen gekriegt, der Martin. Und das passt jetzt aber auch grundsätzlich zum Thema Supplementation und Nutrition. Hier wird gefragt, was empfiehlt Holger Guck als Grundausstattung an HBN-Produkten für jemanden, der leistungsorientiert trainiert? Mann, in Klammern.
Ja, also.
Grundausstattung, ja, also da steht jetzt noch dazu, so als Bemerkung, nicht so großes Budget.
Nicht so großes Budget. Also du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach, du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach Omega-3 brauchen. Du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach, vor allem jetzt im Winter, Vitamin D brauchen. Du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest, also je nach Versorgungslage, je nach Kalorien, ne, und je nach Qualität der Ernährung und so weiter und Vorlieben wirst du wahrscheinlich auch Mikronährstoffe brauchen. Vielleicht wirst du auch Elektrolyte zusätzlich brauchen. Und das klingt immer so unspektakulär, aber ich kann das nicht oft genug sagen. Das ist die Basis. Ich kann nicht anfangen mit Kreatin oder einem Post-Workout-Komplex. Wenn nicht die Basis funktioniert, dann wird auch dieser ganze Aufbau und die ganzen Sachen, die ich oben in mich reinschütte, nicht funktionieren. Wenn ich die Mikronährstoffe nicht abdecke, dann habe ich auf enzymatischer Ebene überhaupt keine Basis für eine gute Resorption, für eine gute Aufnahme, für eine gute Verstoffwechselung habe ich nicht. Muss ich herstellen, muss ich gewährleisten. Wenn ich keine Omega-3-Versorgung habe, eine schlechte Vitamin-D-Versorgung habe, dann kann es sein, dass ich im Immunsystem einknicke, dass ich dann, wenn ich zu hart trainiere, dass ich dann krankheitsanfällig bin oder generell infektanfällig bin. Ein kranker Athlet bringt keine Performance, ne? Ihr wisst selber, wenn man mal 1, 2 Wochen aus dem Leben gekickt wird, weil man irgendwas sich einfängt, da muss man dann wieder 2 Wochen mindestens tun, bis man dann wieder auf dem Leistungslevel ist und das kann man sich einfach sparen. Und da hat neben dem Lifestyle hat ganz einfach die Supplementierung oder die Nährstoffversorgung einen riesengroßen Einfluss. Und ich kann das nicht oft genug betonen, auch wenn das noch so langweilig ist, das ist die Basis. Wenn du jetzt im Aufbau bist, vielleicht noch ein kleines bisschen relevanter, wenn du in der Diät bist. Warum? Weil du natürlich auch dann verhältnismäßig weniger Kalorien zu dir nimmst und diese Kalorien natürlich auch weniger ne Lebensmittel sind, in denen sich Nährstoffe verstecken können. Ne? Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Und wenn du deine ordentliche Basisversorgung hast, dann wirst du logischerweise ein ein Post-Workout-Komplex in deine Supplementierung mit aufnehmen. Und wenn du jetzt ein kleines Budget hast, wirst du wahrscheinlich mindestens, ich würde jetzt mal sagen, ein Clearway-Isolat, wirst du da irgendwelche Kohlenhydrate mit beimischen und wirst auf jeden Fall da das Kreatin mit reinnehmen. Der Post-Workout-Komplex ist zwar von der Konzeptionierung her wirklich richtig mega gut, aber hat 15 Portionen pro Dose und ist jetzt schon, ich sage mal, nicht billig. Der ist Preis-Leistung super, aber da sind halt wirklich ein paar Sachen drin, die findest du halt in keinem anderen Post-Workout-Produkt und die sind aber halt auch ein bisschen preisintensiver. Da muss man halt einfach die Budgetfrage dann stellen. Optimal wäre der Post-Workout-Komplex und ein Monokreatin für die trainingsfreien Tage. Und ansonsten musst du halt mit einem Post-Workout-Whey-Protein und dem Kreatin und halt irgendwelchen eigenen Kohlenhydraten dann dir den Post-Workout-Komplex selber mischen. Ist aber logischerweise ein Kompromiss. Aber für das kleinere Budget wäre das halt dann vielleicht ein kleines bisschen besser, ne? Also das ist die Sache. Und mehr brauchst du erstmal nicht, weil die Datenlage zu anderen potenziell anabolen naturalen Supplements nach Kreatin, da kommt erstmal lange, lange, lange nichts und dann muss man sich darüber unterhalten, ne? Und wenn das Budget sowieso ein Thema ist, würde ich es erstmal dabei belassen.
Ja, also ich sehe halt hier bei der Sache natürlich auch immer den Aspekt, da weiß ich, dass du genauso d'accord bist, auch vorher der Check-up der Ernährung, ja, check, ob deine Ernährung auch passt, ne? Also das sind ja auch die grundlegenden Dinge neben den Mikronährstoffen.
Ja, genau. Also darauf muss sich letztlich deine Supplementierung ja aufbauen. Du weißt das sonst gar nicht, ne? Also du musst den nutritiven Status bestimmen mit deinem Aufbau Ernährungsplan. Dann weißt du, wo du Versorgungslücken hast. Dann weißt du, ob du genug Fettfisch isst oder ob du das, ne, ob du auch Omegas brauchst. Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Und bei den Elektrolyten das Gleiche. Da guckst du, ob die Gesamtversorgung passt. Da guckst du, ob die Verhältnismäßigkeit passt von Natrium zu Kalium, von Kalzium zu. Ne? Also diese ganzen Hausaufgaben. Das ist alles Hausaufgabe. Und dann darauf schaltest du dann deine Supplementierung auf. Genauso mache ich das, wenn ich für Klienten einen Ernährungsplan aufbaue. Da plane ich nicht als allererstes die Supplements rein. Die Supplements kommen ganz zum Schluss. Das ist das Letzte, was ich mache. Und das ist nur noch optimal. Da muss das rein, da muss das rein und da muss das rein und dann passt es am Ende des Tages, ne? Also genau das, was du sagst, ne?
Okay, also ich denke, die Frage ist wirklich jetzt ausführlich dann und gut beantwortet und deswegen können wir auch da zur nächsten kommen. Und ja, da haben wir wieder dieses klassische Thema. Ich sage immer keine Fragerunde ohne Doping. Und da bezieht man sich auch auf unsere Folge mit dem Martin. Da ging es um die Bikini-Klasse und Unterstützung, weil ich das da hat also offensichtlich der oder diejenige, kann ich jetzt nicht genau schließen, ob es eine Frau oder ein Mann ist bei der Frage, ziemlich genau auch beim Stefan Kienzle zugehört, als er zu Gast war, dass wir gesagt haben, Bikini-Klasse braucht keine Unterstützung. Wer das nicht ohnehin kriegt in der Bikini-Klasse, auch im professionellen Bereich, ich beziehe sie sich auf Stefan Kienzle, sehr ausführlichen Text, den sie mir vermutlich eine Frau geschickt hat. Jetzt, was sagen wir, Holger, in den anderen Frauenklassen im professionellen Bereich, natürlich nicht im Natural Bodybuilding, sondern NPC, IFBB, Pro und Diamond League. Wie schätzen wir das dort ein? Brauchen, ich fasse kurz zusammen, brauchen die Frauen in anderen Klassen dort zwingend Unterstützung, sprich Figure, sprich Physik und sprich Frauenbodybuilding? Da fange ich mal an, wenn du einverstanden bist.
Fang an.
Ja, also ich will hier nur einen einzigen Eindruck kurz wiedergeben und das war, als wir bei der, das ist ein Live-Eindruck und das ist nicht von Fotos, als wir bei der NPC in Friedberg im vergangenen Mai waren, du und ich. Und wir haben Backstage dort die Frauen gesehen und ich würde behaupten, dass Abfigger keine mehr ohne Unterstützung unterwegs ist. Ist meine Meinung. Und in der Physik oder in der Frauenbodybuilding brauchen wir gar nicht reden.
Ja, da habe ich genau den gleichen Eindruck. Also, das ist, da kann man jetzt wieder dieses eine genetische, absolut genetische Wunderkind rausziehen, die es trotzdem geschafft hat. Aber das ist kein, das ist, das bildet ja nicht das Gros der Athletinnen ab, die sich in solchen Klassen dann messen, ne? Das ist,
Also wir haben ja im Team nach wie vor eine Athletin, die das Kunststück geschafft hat, innerhalb von wenigen Wochen die GNBF zu gewinnen, Weltmeisterin bei den Amateuren und Profis bei der INBA, PNBA zu werden. Und dazwischen hat sie noch einen dritten Platz bei der FIGA, bei der NPC geholt. Das ist die Karis Sach, die du ja auch kennst. Das ist sicherlich eines der wenigen genetischen Wunderkinder. Aber ich bleibt dabei. Ich habe, als wir dort waren in der FIGA, während ich beim Bikini manchmal immer noch überlege, ja, aber auch da ist klar, dass es mindestens die Hälfte ist und wenn es nur ums Cutten geht, aber während ich in der FIGA und in der Physik waren, wo die bin ich schon gleich gar nicht, muss ich überhaupt nicht überlegen, wenn ich hingucke, ja. Da sind einfach in der Zwischenzeit, da gebe ich jetzt kein Statement ab, was mir gefällt oder nicht gefällt, aber das sind einfach in der Zwischenzeit viel zu viele männliche Attribute auch bei den Frauen sichtbar.
Ja, also da muss man, da braucht man wirklich, da braucht man wirklich nicht rumtun. Na,
Ja.
das ist
Also da denke ich auch, da ist das sehr, sehr offensichtlich. So, die nächste Frage. Ja, da wird gefragt, wen wir für einen talentierten Athleten im Männerbodybuilding halten, der es auf die Olympia schaffen kann.
Okay, da bin ich raus, weil ich halt mich überhaupt gar nicht da so auskenne, wer da momentan irgendwie, ne, dafür in Frage kommt. Da muss
Ja,
dann.
wär sicherlich eher eine Frage jetzt an Martin, zum kleinen Teil an mich, weil ich ja halt auch immer Kontakt mit anderen Coaches und dem Bereich habe. Also ich denke, wer sicherlich das jetzt nur kurz am ehesten schaffen wird können, weil er einfach auch weiß, wie es geht, das ist der Roman Fritz, denke ich. Der wird mit Sicherheit das nochmal packen. Und bei allen anderen muss man einfach gucken. Die Frage bezog sich aufs Schwergewicht Bodybuilding. Ne? In der CP, also Classic Physik, denke ich, gerade schon der eine oder andere das wieder machen. Fabian Mayer, Alexander Westermeier, also das die schon für durchaus möglich. Und ansonsten muss man mal gucken. Ich persönlich, und da kommt gleich die nächste Frage hinterher, das habe ich mal so in einer Range genommen, wie für erstrebenswert wir das halten, da als Mann oder Frau wirklich teilzunehmen. Keine Ahnung, da hat jeder seine eigenen Präferenzen, oder Holger?
Ja, das ist ja überhaupt, also das überlegst du dir ja nicht, weil du jetzt davon ausgehst, dass du jetzt Mr. Olympia wirst und damit jetzt dein Geld verdienen kannst, sondern das ist ja rein, das ist ein Lebenswunsch, so wie sich ein Autobastler einmal im Leben wünscht, ein ganz altes, ganz exotisches, besonderes Auto zu restaurieren. Da hat er am Ende des Tages, steckt da wahrscheinlich auch viel mehr Geld rein, wie er dann vielleicht rausbekommt. Aber das ist halt einfach so etwas, ne, dass man sich einfach von Herzen wünscht und wo man auch darauf hinarbeitet und sucht und macht und tut und tüftelt und sein ganzes Leben lang und die anderen rund um einen herum können das überhaupt nicht verstehen. Also das gibt das, das ist einfach eine Sache. Ich persönlich in meiner Athletenzeit habe jetzt nie mit dem Gedanken gespielt, mal ein Bodybuilding-Profi zu werden, weil ich halt auch relativ früh erkannt habe, dass ich halt einfach im Wettkampf-Bodybuilding halt irgendwie mittelmäßig bin. Ne? Ich habe das halt relativ schnell erkannt, ne, so, und ich habe das probiert, ne, mich da national zu platzieren und das alles mal mitzumachen und so, aber habe das relativ schnell erkannt. Aber bei anderen ist das halt brennt das ist das halt, ich sage mal, von der Sache her vielleicht ein bisschen anders und die sehen da Chancen und so weiter und so fort und die werden das dann probieren und wie erstrebenswert das jetzt ist, das lässt sich überhaupt nicht irgendwie festlegen. Also wie gesagt, Ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist, als Bodybuilding-Profi seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das finde ich persönlich finde, das ist nicht erstrebenswert, aber für jemanden anderen wäre das das Größte auf der Welt. Das kommt darauf an, das kommt darauf an, welche Priorität du dem Bodybuilding in deinem Leben einräumst, ne? Also das kann man überhaupt nicht objektiv beantworten, glaube ich, oder, Olaf?
Das ist schwierig, zumal einfach auch wirklich glasklar ist, dass es nur ganz, ganz wenige Profis gibt, die wirklich davon leben können. Ja, die meisten bauen sich noch, was nahe liegt und für mich auch völlig in Ordnung ist, ein Coaching-Business auf. Und aber wer kann davon leben? Ich glaube, die Top 20, ja, in den jeweiligen Klassen, vielleicht sogar nur die Top 15, würde ich sagen.
Ja,
Ja,
also ja,
ja.
also heute, du kannst halt heute im Vergleich zu früher, kannst du halt Glück haben, weil heute jetzt sehr viel mehr Geld im Bereich Sponsoring gezahlt wird, ne? Da kommt eine Supplementfirma auf dich zu, da kommt ein Klamottenausstatter auf dich zu. Wenn du halt jetzt, sage ich mal, also Top 20 würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, Top 10 würde ich sagen.
Ja.
Da kommt der auf dich zu, kommt der auf dich zu und der unterstützt dich und der und so. Das hast du jetzt, hast du das schon? Das ist jetzt schon ein bisschen besser wie zu den Anfangszeiten, wo ich jetzt vor, ich weiß ja gar nicht, 15 Jahren bald schon auf dem Mr. Olympia war, da war das alles noch nicht so groß, ne? Aber das hast du jetzt schon. Aber ich glaube, ja, nicht unterschätzen darf, ist, was du auch sagst, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass du mal Top 5 oder Top 10 bei Mr. Olympia wirst im Bodybuilding in der offenen Klasse. Das ist ja, pff, ne? Das ist wirklich, und du musst ja dann das nicht nur einmal werden und dann hörst du auf, sondern ne, dann geht das Game ja weiter. Ne? Und neben dir wachsen ja die ganzen anderen Mutanten aus der ganzen Welt, die wachsen ja auch ran, ne? Und da kommen wieder neue und so. Und also ich finde, das ist ja auch dann alles letztlich was du dann nur über deinen Körper machst und deinem Körper dann viele, viele Jahre zumutest. Einmal der Weg dahin und dann der We und dann das fortlaufend. Und also für mich wäre das nichts, ne?
Also für mich auch nicht. Und ich muss dazu sagen, wenn ich da so drüber gucke, weil ich hier wirklich eine ganze Reihe von den aktuellen IFBB-Profis auch persönlich kenne. Also ja, ich denke mal, während die Männer in so einer populären Klasse wie der Classic Physik oder im Schwergewichts-Bodybuilding, wissen wir aber auch, dass es auf dem absteigenden Ast ist, da noch gut über die Runden kommen und sich ein Business aufbauen, ist es gerade für Frauen sehr, sehr schwierig. Ja. Und wenn die nicht den Olympia ein paar Mal gewonnen haben, auch in der Bikini-Klasse, die ja die populärste nach wie vor ist, das darf man ja einfach nicht vergessen, ja, bei den Frauen, dann glaube ich, ist das Profi-Dasein eigentlich eher davon geprägt, Glück mit Sponsoren zu haben und ein vernünftiges Coaching-Business aufzubauen. Es kann gegebenenfalls auch mal in ganz andere Richtungen dann gehen. Ich erinnere nur an Nicole Fitzenreuther damals, als sie noch lebte, und die sich dann in anderen Bereichen verdingen, weiß nicht, wo es dann eher schon so einen pornografischen Aspekt dann hat, und damit man mit bestimmten Sachen einfach über die Runden kommt auch. Und deswegen sage ich, das ist für Frauen um vieles schwieriger, und die wenigsten, auch Athleten, sind mit ihrer Athletenlaufbahn fertig, also sie haben sie beendet und können sich dann auf ihrem Ersparten ausruhen.
Ja,
Das
also.
hat auch kein Ronnie Coleman geschafft. Der hat nebenbei seine Supplementmarke aufgebaut,
Ja,
auch ein
und
guter Geschäftsmann,
ja, wie man sieht, muss er das heute ja auch noch selbst aktiv promoten, damit das läuft, ne, obwohl er schon fast nicht mehr laufen kann.
ja.
Also das sehe ich halt alles ganz genauso, ne. Ich sag mal, die jetzt nicht nur Athleten sind, sondern die auch irgendwo Geschäftsleute sind und die wirklich sich da in ihrer aktiven Zeit einen Namen machen, die kriegen das schon hin, ne. Die kriegen das schon hin. Supplements, eine App, Klamottenbrand, was weiß ich, was die alles machen, irgendwelche Coaching-Programme. Du kannst ja auch vom Ding von Dorian Yates ein Coaching machen heute noch. Und Da sieht man aber halt genau das, was du sagst. Ne? Selbst die ganz großen Namen, die sind, wenn sie mit Bodybuilding, mit dem richtigen Leistungsbodybuilding fertig sind, sind die halt trotzdem noch nicht fertig. Ne?
Ja, die könnten auch nicht sagen, ich beende meine Aktivität generell in der Bodybuilding-Szene. Ich meine, das will dann auch keiner, wenn er das ganze Leben gelebt hat. Aber dass jetzt einer sagt, ja, meine Karriere ist beendet, ich ziehe mich jetzt zurück und lebe ruhig, so nach dem Motto, das wird keiner von denen können. Und was viele nicht wissen, aber unter den Bestverdienenden dann auch nach Beendigung ihrer Karriere, da kannst du nur ganz wenige zählen. Und das sind Kay Green, ja, der wirklich sehr gut davon leben kann. Und auch Jay Cutler,
Kartl auf jeden Fall,
ja,
ja.
weil die waren unglaublich geschäftstüchtig, haben unglaublich gut investiert. Die kann man beide auch nur bewundern, weil sie echt früh genug den Absprung geschafft haben. Der Kay Green hat ja immer so ein bisschen von seinem Nimbus als Underdog gelebt, obwohl er ein guter Athlet war. Ich habe den total gerne gesehen auf der Bühne, schon allein wegen seines Posings. Und wer hat die Schlachten mit Phil Heath vergessen? Ja, und das sind ja auch alles solche Sachen, die man sich vorstellen kann. Und viele von den Bodybuildern sind in den USA sicherlich im Begriff, aber verschwinden hier mehr oder weniger in der Versenkung. Also Fazit, Profi, Bodybuilder, unbedingt Olympia, das muss jeder für sich selber wissen, ob er das will. Viele, die dann nur in Anführungszeichen, das ist trotzdem eine großartige Leistung, aber in Anführungszeichen jetzt, die nur dran teilnehmen, ja, die werden da auch nicht davon leben können. Trotzdem ist sich dafür zu qualifizieren immer noch eine der größten Sachen. Das ist wie zu einer Olympiade, zu den Olympischen Sommerspielen in der Leichtathletik. Da haben wir hier gleich die nächste Frage, die in die Richtung geht. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengefasst, so in einen Block. Und kann man als Natural-Bodybuilderin vom Profi-Status leben? Nein. Nein. Nein.
Nee.
Und da wird also nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Weil während ich im professionellen Bereich sehe, wenn jemand große Wettkämpfe gewinnt, auch den Olympia oder die Arnold Classics oder einen der sieben renommierten Wettkämpfe, da kannst du schon einiges deckeln von deinen Kosten, wenn du Preisgeld gewinnst. Aber als Profi-Bodybuilderin, Bikini-Athletin, das bisschen Preisgeld, was du kriegst, deckst du nicht mal deine Kosten fürs Coaching, fürs Essen und die Supplementation.
Ja, nee,
Ja,
das ist abwegig,
ja,
das ist
ja,
abwegig, ja.
ja. Ja, die Frage geht mit Sicherheit in deine Richtung, weil ich da nun gar keine Ahnung habe. Holger, warum arbeiten so viele Athleten und Athletinnen aktuell mit Wachstumshormonen?
Warum die das aktuell, also jetzt, ob jetzt aktuell mehr Athletinnen und Athleten mit Wachstumshormonen arbeiten wie damals, wie früher vielleicht, das kann ich überhaupt gar nicht sagen.
Kann man bezweifeln, gell?
Also
Kann man bezweifeln, ja.
erstmal müsste man die Aussage validieren, ob das überhaupt stimmt, und das kannst du ja nicht. Wahrscheinlich hat derjenige, der die Frage gestellt hat, den Eindruck, dass sehr viel mehr als früher das machen. Prinzipiell, also jetzt egal. Früher oder heute ist Wachstumshormon keine uninteressante Substanz. Das wird nach wie vor missverstanden, Wachstumshormon, in der Anwendung und auch in der tatsächlichen Wirksamkeit. Das ist ein Grund, warum viele das immer noch wahrscheinlich mit dazu sehen, wenn man jetzt wirklich ins unterstützte Bodybuilding reingeht. Aber das ist nicht uninteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein kleines bisschen an Bedeutung gewonnen hat, weil das auch im Rahmen von dieser ganzen Anti-Aging-Forschung natürlich einen gewissen Stellenwert hat. Da wird das aber natürlich völlig anders angewandt, wie jetzt im Bodybuilding, ne? Also kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich kann nur sagen, wie gesagt, das ist prinzipiell eine schon aus vor allem aus lipolytischen Gesichtspunkten ist das schon eine interessante Substanz. Anabole Aspekte, also eigenständige Anabole Aspekte, also richtige Muskelanabole Aspekte, die werden überschätzt. Und das auf eine gewisse Art und Weise zu einem anderen Hormonstack dazuzunehmen, das kann auf jeden Fall schon Sinn machen, ne? Ich kenne das halt als extrem teure Substanz. Ich kenne das halt als Substanz, wo man halt wirklich an echte Ware halt wirklich nur extrem schwer rankommt, weil extrem viele Fälschungen da kursieren und man da wirklich gucken muss und das schwierig ist. Also das können sich wahrscheinlich also wirklich richtiges, echtes Wachstumshormon können sich wahrscheinlich die wenigsten überhaupt dann on top noch leisten, weil das ist nicht das Kleingeld, das man für Testosteron oder sowas bezahlt, sondern da werden schon richtige Beträge aufgerufen, ne? Also das ist auch nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen, ne?
Also, das ist halt auch einfach eine Geschichte. Ist ganz interessant, weil ich selber auch damit konfrontiert wurde. Jetzt ich auch gefragt wurde im Rahmen dieser Gesamtanamnese bei der Diagnose zur Erkrankung und der entsprechenden Behandlung, ob ich so etwas mal genommen hätte. Ja. Und weil dann die Onkologin zu mir sagte, wir haben nicht wenige Fälle, wo wir eine verstärkte Krebsrate eben auch im Missbrauch an Dopingmitteln haben.
Ja, naja, das ist
Ja.
halt, das lässt sich ja ganz einfach begründen, ne?
Ja,
Also
und
du stimulierst ja Anabolismus, ne?
und vor allen Dingen stimulierst du jede Art von Teilung der Zellen.
Genau,
Ja.
genau. Also das
Ja.
stimulierst du ja alles und das ist ja, das ist ja noch nicht so, dass das auf selektive Art und Weise passiert, ne? Das passiert ja auf systemische Art und Weise. Das
Ja.
heißt jetzt nicht, dass jeder, der jetzt mal gestofft hat oder stofft, dass er Krebs bekommt. Aber
Nein,
das,
nein.
das heißt das bitte nicht, ne? Aber so von der Sache her, was diese Medikamente machen, ist das schon nachvollziehbar, warum eine Onkologin dem Olaf so eine Frage stellt, ne?
Und sie zwangsläufig, wenn sie mich untersucht, da sieht sie ja, was ich für Sport mache. Ja, und dadurch fragt sie
Ja.
ja auch, ja.
Ja.
Und nicht jeder, der diesen ganzen Bereich dort eventuell verwendet, wird auch Krebs bekommen. Es kann das begünstigen. Aber was viel, viel häufiger in dem Zusammenhang auftritt, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kann man schon mal definitiv sagen. Da gibt es validierte Berichte drüber und das hat mir auch eine mit mir befreundete Herzchirurgin bestätigt. Also das nur mal am Rande zu diesem Thema, ja, dass man das auch nochmal hat. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem Wachstumshormon in verstärkter Form auftritt. Das ist eher geschuldet der Tatsache, dass auf Social Media alles durchgekaut und breitgetreten wird.
Ja.
Und da gibt's jetzt auch nichts Verstärktes. Wir haben noch, also Holger, wir haben noch, ich habe vorhin jetzt mal gerade durchgezählt, als du gesprochen hast, wir hätten noch 19 Fragen zum Thema Doping.
Echt
Die, ja,
krass.
die, die heben, die heben wir uns mal auf. Ist auch viel präventiv dabei, was mir gefällt, aber die heben wir uns mal auf, weil ich habe noch zwei interessante Fragen aus dem Supplement-Bereich. Und zwar einmal, scheint die Leute sehr zu beschäftigen, bin ich auch gefragt worden auf so einer anonymen Fragerunde, Stressmanagement und Ashwagandha. Ja, und zu Ashwagandha, hier, es steht wirklich da, Stressmanagement/Ashwagandha, wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Was macht da Stresskontrolle, wird gefragt.
Okay. Ja, das lässt sich ja relativ einfach erklären. Prinzipiell kann man sagen, dass Ashwagandha mehrere potenzielle Wirkungen besitzt, man muss mal potenziell sagen. Und eine Wirkung ist seine Rolle als sogenanntes Adaptogen. Ein Adaptogen ist eine Substanz, die deinem Körper dabei hilft, Stress besser zu regulieren. Stress ist ja immer so, Stress ist ja ein Thema, Wo es am besten wäre, wenn du jetzt zu mir heute sagst, du hast Stress, dann sage ich ja, dann mach dir halt einfach weniger Stress. Ne? Mach dir weniger Stress im Alltag, mach dir weniger Stress über irgendwelche Umweltbelastungen, die du in dich reinkippst. Mach dir weniger Stress und steck deine Kinder in eine Betreuung, damit die dich nicht so nerven. Das wäre die Ursachenbekämpfung, aber das geht halt meistens halt nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, mach dir halt einfach weniger Stress. So, und das heißt, du musst dir eine andere Lösung suchen. Und das ist in dem Fall die Lösung, den Körper so aufzustellen, dass der mit den anfallenden Stressoren, wie auch immer die aussehen sollen, besser zurechtkommt. Und das machen auf dem einen Ast natürlich stressrelevante Nährstoffe. Da sind wir wieder beim Thema Basis, da sind wir wieder beim Thema Mikronährstoffe. Und das macht ganz effektiv, nachweislich effektiv, die Substanzgruppe der Adaptogene. Und zu diesen Adaptogenen zählt auch unter anderem, wie gesagt, Ashwagandha, das ein maßgeblicher Bestandteil in Stress Control ist, aber auch noch andere Adaptogene, Rhodiola rosea, Schisandra, chinensis und Ginseng. Und die Adaptogene, also jedes pflanzliche Substrat oder jede pflanzliche Substanz hat ja sein eigenes Profil, wie das ganz genau wirkt. Und da gibt's halt ganz einfach welche, die wirken auf eine gewisse Art und Weise synergetisch. Und diese vier genannten Adaptogene haben so einen synergetischen Effekt und die haben wir in den Stress Control verbaut. Das Ashwagandha selber hat halt einen cortisolmodulierenden Effekt. Das kann typische Stresssymptome darüber reduzieren. Das kann sich positiv auf Testosteron und somit auf die Testosteron-Cortisol-Achse auswirken. Das kann Schlafeigenschaften verbessern. Und wenn ich eine ausgeruhtere Nacht habe, dann habe ich wahrscheinlich auch einen leistungsfähigeren, stressresistenteren Alltag. Ne? Also das kann über mehrere Arten und Weisen sich positiv auf die Stressresistenz auswirken. Und wie gesagt, darum ist es eine von mehreren Komponenten in diesem HBN Stress Control. Ich würde definitiv sagen, dass Stress Control das effektivere Stresssupplement ist, als jetzt das Ashwagandha in Alleinform zu nehmen. Das auf jeden Fall. Weil wir halt bei diesen Produkten halt wirklich immer jetzt hier bei dem noch die Nährstoffkomponente mit abgebildet haben und weil wir halt immer auch potenziell synergetische Kombinationen suchen und die einbauen. Das haben wir beim Joint Care gemacht, das haben wir beim Bacillus Drink gemacht, das haben wir beim Skincare gemacht, das machen wir eigentlich immer und das kannst du eigentlich auch immer machen. Da musst du aber halt wirklich richtig gut in die Einzelsubstanzen reinforschen und dann kannst du sowas aufbauen.
Also ich kann hier zu deiner Erklärung noch hinzufügen, weil ich kann das ja gar nicht besser als der es erfunden hat, kein Tag ohne Stresskontrolle. Und ich kenne viele, die das nehmen, die nicht sehr viele Produkte nehmen, aber Stresskontrolle nehmen und wirklich Leute auch ausberufen, die Stress haben, weil diese Aussage, ja, grundsätzlich hast du ja vorhin auch gesagt, Holger, hab mal weniger Stress, die funktioniert halt leider nicht.
Funktioniert ja. Nicht, ja.
Ja. Ja, der ist einfach existent und da musst du es regulieren, auch für dich selber und die Ruhe haben. Ashwagandha ist ein super erforschtes Produkt, deswegen in der Kombination, wie es in Stresskontrolle vorliegt, hervorragend. Nehmt da nichts anderes mehr. Ist auch immer eins von denen, wenn mir das mal so ausgeht, so in die Richtung, da stehe ich dann immer schon daneben und denke mir, fuck, warum hast du das nicht rechtzeitig bestellt? Ja, ja. Das kommt eben dann doch mal vor, dass man die eine oder andere Sache vergisst. Ja, ja. Dann die letzte Frage für heute, würde ich einmal sagen, die betrifft wiederum das Kreatin. Hat jemand jetzt hier auch geschrieben, Olaf soll sich nicht wieder lustig machen. Okay, weil ich schon ein paar Mal zum Kreatin gesagt habe, ja, also oft die 36. Nachfrage, wie nimmst du das Ganze jetzt ein? Ich weiß, was da gemeint ist, damit die ist für andere nicht interessant, aber wenn wir es per se, wenn es um das Produkt an sich geht, wie man es einnimmt, das ist natürlich für viele interessant. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das nur mal zur Erklärung, dass es nicht wirklich interessant für jemanden selber ist, wie der eine oder andere Sportler das einnimmt. Deswegen frage ich dann nicht mehr jeden im Podcast danach. Und hier wird gefragt, ist ein Frontload sinnvoll und notwendig? Hat sie auch ein bisschen näher erklärt, das fasse ich mal mit meinen Worten zusammen. Er hat die Idee, für 2 Wochen 20 Gramm zu nehmen täglich und dann auf 10 Gramm runter zu switchen, weil er denkt, dass es für seine jetzt begonnene Aufbauphase, die er mit Powerlifting-Elementen versieht, eine sinnvolle Variante für einen Kraftaufbau sein könnte. Bevor du da was sagst, gebe ich mal kurz meinen Kommentar ab. Ja, warum nicht? Aber hab deine Nierengesundheit im Auge und wie viel du trinkst. Zwingend notwendig erachte ich es nicht, aber ich weiß, dass es einige Athleten gibt, die das erfolgreich machen und ich nehme an, aus der Richtung kommt da auch dein Wissen. Und einen davon kennen wir auch, Holger, und das ist der Markus Bachhofer, The Monument, der sehr starke Rugby-Spieler. Ja. Und Markus macht auch Phasen, wo er sogar 30 Gramm nimmt. Aber bitte, bitte, wer das jetzt hört, Markus wiegt 140 Kilo, beugt ohne Gürtel tief 220 und drückt in der Bank 170. Also, ja, das ist eine andere Maschine. Der Mann ist fast 2 Meter groß. Das muss man auch immer ein bisschen im Kontext mit dem Körpergewicht sehen. Also 30 Gramm ist jetzt nicht bitte nachahmen, ja? Bei 20 Gramm für 14 Tage, Holger, was denkst du?
Also grundsätzlich ist dieses ist grundsätzlich ist ja dieses Ladeschema bei Kreatin ist ja eher sogar schon oldschool, ne? Der Gedankengang ist ganz einfach der, dass man von einem suboptimalen Kreatinfüllstand des Körpers ausgeht. Und den dann mit einer Ladephase erstmal hochreguliert auf ein optimales Maß. Und dann gibt es die sogenannte Erhaltungsphase, um gut gefüllte Speicher dann auch mit der muskulären Tätigkeit über Sport dann quasi aufrechtzuerhalten. Das macht man heute noch wo man weiß, dass die Person relativ schlecht versorgt ist. Also wenn jetzt ein Veganer einsteigen möchte, der nicht supplementiert hat bisher mit Kraftsport, dann würde man da auf jeden Fall sagen, yes, da man muss davon ausgehen, dass deine Kreatinspeicher über deine Ernährungsweise bedingt einen niedrigen Füllstand haben. Mach sowas und dann gehst du von einer sehr hohen Dosis auf eine Erhaltungsdosis. Würde man das auf jeden Fall empfehlen. Ob man das jetzt bei einer isokalorischen, omnivoren Kost braucht, kann ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das wurde, glaube ich, weiß man nicht. 30 Gramm ist meines Wissens sogar sowieso eine Zahl, die man wissenschaftlich nie untersucht hat. Zumindest nicht im therapeutischen Bereich, sondern im Leistungsbereich. Also so eine Zahl habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber ja, Ladeschemata gehen schon mal mit 20 Gramm pro Tag und diese Erhaltungsschemata, die gehen schon mal auch bis 10 Gramm Kreatin pro Tag, um jetzt optimale Gesamtkörperspeicher aufrechtzuerhalten. Das weiß ich.
Hat aber auch was mit dem Körpergewicht zu tun, ne?
Klar, hat was mit dem Körpergewicht zu tun. Beziehungsweise insbesondere mit dem Gehalt der Lean Body Mass. Und dazu gibt es auch eine Datenbasis. Also bis 10 Gramm am Tag gibt es als Haltungsphase gibt es auch eine Datenbasis. Unter dem Aspekt, was du gesagt hast, dass die Nieren gut funktionieren, dass die Flüssigkeitsaufnahme passt, kann man das machen. Aber nochmal, je besser der Versorgungsstatus und je ausgewogener die Ernährung auch mit tierischen kreatinhaltigen Bestandteilen isst, kannst du halt jetzt nicht genau sagen, ob dir das jetzt 5% mehr bringt, 20% mehr bringt oder 0% mehr bringt. Das ist Kreatinmonohydrat ist keine teure Substanz. Das kannst du, das kann man schon mal machen, ne? Aber den exakten Output, den du davon jetzt haben wirst, den können wir dir wahrscheinlich nicht beantworten.
Nee, vor allen Dingen ist es so, das ist jetzt so mein Rat in der Praxis, ja, für Buch darüber. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn es eine Kraftexplosion geben soll, dann wird die nicht in den 2 Wochen stattfinden, in denen du lädst. Ja, die wird wirklich dann erst danach kommen, weil der Körper muss bestimmte Anpassungen erstmal vornehmen, auch muskulär, ja, und daran kann einfach auch das Kreatin nichts ändern. Es würde dich in die Lage versetzen, schon da auch in der Phase mehr zu drücken, aber rechne mal damit, dass du den Effekt erst nach 4 bis 6 Wochen wirklich merkst. Und deshalb halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man diese Phase auch sehr ausführlich dokumentiert in seinem Trainingsbuch.
Ja.
Und da nochmal der Hinweis an alle, führt eure Trainingsbücher ordentlich.
Genau. Ja? Und was man halt auch sagen muss, tatsächlich gut beobachten, nicht nur was die Trainingsleistung angeht, sondern auch was als Gradmesser, auch mal was auch die Verdaulichkeit angeht. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, 30 Gramm Kreatin, dass das beim einen oder anderen dann schon eher hinten raus pfeift und in dem Moment war es dann zu viel.
Mhm. Also ich weiß nur, wie der Markus das damals noch kommentiert hat, da muss er halt auch weil er macht es jetzt nicht 2 Wochen nur. Ja, und deswegen rate ich auch von dem Schema ab. Der Markus hat das immer noch unterstützt, dann im Ausgang, als er das reduziert hat, wieder auf 10 Gramm, was bei seiner Körpergröße auch sehr wenig ist, auch mit Kalium, ja, in der Phase. Weil das natürlich dann schon jetzt ein Bereich ist, wo du reinknatterst, über längere Sicht ist gefährlich. Deswegen hier die Empfehlung, Frontload 2 Wochen, 20 Gramm, völlig unbedenklich, bitte ausreichend trinken, an Ernährung und Mikronährstoffe denken, Buch führen und zwar detailliert über den Kraftverlauf und was du für Beobachtungen an dir machst, auch den entsprechenden Formcheck vornehmen hier, das ist auch wichtig, Kreatin hat mitunter in der Größenordnung schon auch Auswirkungen im Wasserhaushalt, optisch, ja, und das muss man einfach auch dort alles mit betrachten, wie gesagt, viele Dinge kann man machen, muss man nicht machen. Und nur weil es der eine macht und verträgt und es bei ihm gut geht, funktioniert es auch nicht bei einem anderen. Und das ist so ein Learning, was ich aus den letzten 15 Jahren für alle mitnehme, für mich selber und auch aus der Arbeit mit meinen Athletinnen und Athleten. Es ist manchmal besser, Stück für Stück eine Sache zu erhöhen und vorzugehen, als dass man das mit der Brechstange macht.
Mhm, das auf jeden Fall.
Ja.
Das auf jeden und Fall.
Dass diese großen Sprünge sich oft nicht lohnen. Holger, es war wieder eine kurzweilige Episode. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deinen wissenschaftlichen Input hier auch und dass du wieder Gesprächspartner bei Stronger Than You Podcast auch im Januar warst. Und ich wünsche dir und deinen Lieben noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Letzte Woche
an dich. War mir wie immer eine Ehre, mein Lieber. Wie immer und kann dich da nur beipflichten. Das Format ist auch zum Aufnehmen sehr kurzweilig, macht richtig Spaß. Auch das mit den Fragen, das ist toll. Also stellt weiter unbedingt die Fragen und dann freuen wir uns schon auf die nächste Aufnahme.
Sehr, sehr, sehr gerne. Und immer daran denken, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo, wenn noch nicht geschehen, weiter die Fragen stellen. Ich kann euch versichern, wir beantworten sie nach und nach, aber sehr, sehr viele sind erst nach der letzten Folge gekommen. Wir werden sonst ziemlich planen mit der Beantwortung. Deswegen immer weiter die Fragen stellen. Könnt ihr auch persönlich an den Holger machen oder eben auch weiterhin an mich, personal-trainer@gmx.eu oder dem Instagram-Account olafmann.sty. Und natürlich, da kommt sehr viel, behaltet das bei 0173 7739 230, WhatsApp, Nachricht, Voice oder geschrieben, wie ihr das gerne wünscht. Und schaut in die Keynote der Episodenbeschreibung. Hier findet ihr auch den exklusiven Zugang zum HBN-Shop. Da ist der Rabatt voreingestellt bereits. Wenn ihr reinklickt, könnt ihr euch 15% schnappen mit STYSTY15 groß geschrieben. Und natürlich auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Gleicher Code, gleiche Runde bei Massive Soldier auf die geilen Klamotten von der Bekleidungsmarke auch ordentlich sparen und ja, auch massiv einkleiden. Ich wünsche euch was, alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.